Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Number Run Podcast. Mein Name ist Bianca und heute spreche ich mit meinem Gast über Laufverletzungen und die Prophylaxe dazu. Barbara, herzlich willkommen in dem Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Stell dich doch am besten einmal kurz vor.
Ja, vielen Dank, liebe Bianca, dass ich dabei sein darf und ein bisschen was erzählen darf heute. Mein Name ist Barbara Tenge. Ich bin Physiotherapeutin seit mittlerweile über 30 Jahren mit Schwerpunkt in der Neurologie und habe eine kleine Praxis in Ingolstadt und arbeite auch noch 20 Stunden in der neurologischen Reha. Und ich bin begeistert, heute ein bisschen erzählen zu dürfen und bin gespannt.
Genau, wir wollen ja heute über das Thema Physiotherapie und Laufverletzungen sprechen, weil ich glaube, es gibt kaum eine Sportart, wo so viel auch über Verletzungen gesprochen wird, weil jeder verletzt sich irgendwie gefühlt einmal im Jahr. Und dem wollen wir heute so ein bisschen auf den Grund gehen und einfach gucken, was können wir besser machen, wie können wir Laufverletzungen vermeiden und vor allen Dingen, wenn sie einmal da sind, wie werden wir sie schnellstmöglich wieder los. Und dementsprechend, glaube ich, kannst du gleich ganz viel aus dem Nähkästchen plaudern und wir gucken uns das einfach mal so an. Wie ist denn erstmal deine Einschätzung punkto Laufverletzungen? Die wird dich ja öfters mal begegnen, vermutlich.
Ich habe ziemlich viele Sportler bei mir in der Praxis. Weniger jetzt in der neurologischen Reha, weil das ist dann eher so der Schwerpunkt mit Patienten, die halt schon in älteren Baujahren sind, sage ich jetzt mal. Die Jüngeren habe ich dann bei mir in der Praxis. Und ja, ich habe auch den ein oder anderen Läufer schon zwischen den Fingern gehabt. In 30 Jahren kommt das vor. Was allen wirklich einfach auch immer wieder in der Wiederholung erkennbar ist, tatsächlich gerade auch, was du sagst mit den Läufern, ist dieses Wollen und der Körper ist noch nicht so bereit dafür. Ja, also in meinem Beruf ist es ja dann, ich kriege die Leute meistens erst in die Finger, wenn irgendwie das Ganze schon gecrashed ist und es ist die Verletzung da und dann ist die Regeneration. Und ich setze gerne immer schon einen Schritt vorher an. Also das ist so, das wie ich jetzt solchen Verletzungen im All, also nicht nur bei Läufern, insgesamt, also gerade bei den Sportlern, die also ambitioniert ihrem Sport nachgehen, ticken da alle ziemlich gleich. Ne?
Ja, also natürlich ist es so, dass man sagt, okay, ich setze gerne vorher an, aber du kriegst sie natürlich meistens erst dann, wenn die Verletzung da ist, wenn sie langwierig da ist und wenn man sie eigentlich schon über Monate selber versucht hat auszukurieren. Ich sehe das ja gerade mal bei den Anfängern. Sie starten, irgendwas passiert, wir machen erstmal weiter. Das ist definitiv so. Du begleitest ja auch Sportler, in dem Fall, glaube ich, beim Tanzen begleitest du sie. Aber wie ist es bei dir? Wo setzt du an, dass du sagst, wie kriegst du sie dazu, dass sie sich gar nicht erst verletzen?
Also, wie gesagt, ich bin selber aktiver Leistungssportler in Sachen Turniertanz gewesen. Habe fast 7 Jahre 10 Tänze Turnier getanzt und da sind natürlich dann, also das war jetzt mein Schwerpunkt, wobei Tänzer schon auch ziemlich so ticken, wie du das beschreibst von den Läufern. Ne? Also gerade auch die Anfänger, die sich dann da reinknallen in ihre Posen oder dann einfach auch, wenn es kracht, noch einen Meter. Es ist dann halt einfach erstmal auch diese Schulung. Ja? Hör wieder auf deinen Körper. Was will dein Körper eigentlich sagen, wenn er sagt, oh, das ist aber nicht so gut. Ne? So, da müssen wir mal gucken. Und das einfach auch den Leuten schon von Anfang an zu vermitteln, ist nicht die leichteste Geschichte, weil natürlich jeder schneller, höher, weiter möchte und da seine Ziele gleich am besten schon im ersten halben Jahr erreicht. Da ist es aber als Physio, wie gesagt, ich kriege die Leute ja erst, wenn es irgendwie klemmt und zwickt. Ich habe es dann aber auch so gemacht, dass ich mir die Leute angeschaut habe, während sie ihrem Sport nachgehen. Und manchmal ist es ja auch so, wie du sagst, der braucht halt einfach einen guten Laufschuh, dein Laufschüler. Ne? So, das muss ein angepasster Schuh sein, da muss die Fußform angeguckt werden, da muss die Statik angeschaut werden. Kann der das überhaupt schon halten und dann einfach ein Programm vorher zum Stabilisieren des Ganzen. Also das ist so das, wie ich jetzt immer mit meinen Tänzern dann das einfach auch angegangen habe. Gerade wenn die dann kommen, ja, ich habe jetzt da, Rollen geübt oder keine Ahnung, ja, und dann macht man das ja nicht nur einmal, sondern man macht es dann 350.000 Mal. Dann dieses Switchen, okay, ich nehme eine andere Bewegungsrichtung, eine andere Bewegungsachse und guck mal, ob es dann besser ist. Also das ist ganz viel Achstraining tatsächlich. Also schauen, wo sind die Körperlängsachsen, die Schwerpunktlinien und dann halt einfach, wie bewegt derjenige sich von A nach B. Ne?
Ja,
Also das
genau.
ist, denke ich mal, auch beim Laufen wichtig, ja. Gerade wenn die Leute dann länger unterwegs sind und dann die Kraft dann doch mal so ein bisschen auslässt, dann verlieren viele halt auch die Koordination und dann wird's wild, ne?
Ja, ich sag meinen Laufschülern eigentlich immer, der Samstag, da mache ich Athletiktraining, ist die wichtigste Einheit in der Woche. Sie wollen es nie glauben, wissen aber ganz genau, dass ich recht habe. Nur es macht halt so viel Muskelkater und das ist so. Man möchte ja eigentlich nur laufen. Und immer wenn ich frage, hast du eine Faszienrolle zu Hause? Ja. Ich so, ist es ein Blumenständer oder was ist es? Ja. Meistens hat man sie zu Hause, aber man nutzt sie gar nicht so wirklich, weil sie tut ja weh. Und das ist das Thema, glaube ich, man macht zu wenig Körperpflege, weil man möchte ja nur seinen Sport machen. Wie könntest du oder wie motivierst du deine Patienten, deine Sportler dazu, mehr in die Pflege zu investieren? Also, welche Tipps gibst du denen damit?
Also bei mir ist es so, dass ich ganz viel Wert drauf lege, dass die Leute, die zu mir kommen, auch was kriegen, was sie leicht in ihren Alltag integrieren können. Also es geht bei mir keiner raus ohne Hausaufgaben. Da habe ich dann schon das erste Mal lange Gesichter. Ja, so wie Hausaufgaben. Ja, und das sind aber nur ganz kleine Übungen, die man locker mal zwischendrin machen kann, die aber super wichtig sind. Also ich arbeite auch ganz viel mit der Wirbeltherapie nach Dorn. Und das sind halt fünf kleine Hausaufgaben, die, wenn man die aber regelmäßig macht, hocheffizient sind. Also das ist tatsächlich so, dass das Hauptding ist halt gleich lange Beine. Ja? Und jeder, der jetzt nicht irgendwo sich mal einen Knochen kaputt gemacht hat, hat zwei gleich lange Beine. Das Ganze, was die Beinlänge unterschiedlich macht, ist eine funktionelle Beinlängendifferenz. Und das kommt halt daher, wir sind alle nicht mehr neu auf diesem Planeten. Ne? Das heißt, da ist schon ein gewisser Verschleiß und eine gewisse Bewegungsrichtung und eine gewisse Statik, die man über die Jahre etabliert hat. Und das dann aufzuweichen, geht nur mit Tricks. Also tatsächlich, dass man dem Körper was anderes anbietet, dass man sagt, du guck mal, wie du sagst, ne? Faszienrolle. Ist die ein besserer Schirmständer oder Blumenvase oder so? Oder benutzt du das Ding tatsächlich? Ja? Und da halt auch wieder immer wieder dran denken, wo ist meine Schwerkraft? Wo ist meine Schwerkraftlinie? Wo ist meine Beinachse? Und das kann man ja auch, wenn man auf dem, weiß nicht, auf, dass das Kaffeewasser warm wird oder was, dann kann ich halt einfach da die Übung machen. So, ne, 5 Minuten, aber 5 Minuten die Übung gemacht ist schon mal mehr als nicht gemacht. Ne? Das sind es einfach, genau.
Ich schlag immer das Zähneputzen vor. Da steht man ja sowieso
Genau.
rum. Genau.
Exakt, da kann man genauso auch auf so einem Wobbelkissen stehen. Ne?
Zum
So,
Beispiel,
und
genau.
das schafft dann auch meine fast 80-jährige Mama mit ihrer Knie-OP jetzt. Die hat die ganze Wohnung jetzt gerade also so umdekoriert. Das ist dann also das Hütchen, was sie in der Reha hatte zum Drübersteigen. Da hat sie sich jetzt halt zwei Blumentöpfe hingestellt und klettert da drüber. Ja, und das Balancekissen ist tatsächlich, liegt im Badezimmer und da steht sie dann drauf, wenn sie Hände wäscht, wenn sie Zähne putzt, wenn sie irgendwas macht oder und in der Küche ist dann das andere Balancekissen, ne? Da steht sie dann drauf, wenn sie kocht. Und das finde ich cool, weil auch diese kleinen Nischen im Alltag kann man da nutzen. Ja? Und das sind so Sachen, wo ich halt meinen Leuten immer gerne mitgebe. Das muss ja nicht die große, ich mache jetzt die Yogamatte auseinander und den Sportdress an und tralala und dann geht es da erstmal eine halbe Stunde auf die Matte. Nee, das macht keiner. Ja,
Aber es wäre
erfahrungsgemäß.
schon schön, das Yoga auch noch zu integrieren.
Nee, ja,
Aha.
nee, also ich meine jetzt die Gymnastikmatte, also weniger Yoga. Yoga ist auch feine Sache, wenn man es genau für sich angepasst auch macht. Ne? So, das ist ja auch nicht jede Übung ist für jeden geeignet. Also kenne ich es aus eigener Erfahrung.
Genau.
So, genau.
Dann kommen wir als allererstes mal zu den Laufverletzungen, den ganz typischen. Und wenn ich mir die Anfänger so angucke, was haben sie, wo jammern sie am allerersten? Jammern ist natürlich falsch, aber wo merken sie es am allerersten? Das ist meistens die Schienbeinkante. Klassisch, zu viel, zu schnell, falsche Schuhe. Da geht es ja meistens los. Wenn dein Schienbeinkantensyndrom-Patient zu dir kommt, was machst du mit dem? Wie werden die das wieder los?
Ja, also viel Axttraining tatsächlich. Also ich mache ganz viel mit denen, dass sie sich selber die Triggerpunkte behandeln oder auch Triggerbänder ziehen. Ja, also dass man halt einfach auch in die Faszien reingeht. Meistens ist das Schienbeinkantenthema auch von hinten von der Wade getriggert. Ja, also da auch mal gucken, was macht der Soleus, und es ist der tiefe Wadenmuskeln. Also wir haben ja nicht nur diese zwei Wadeln oberflächlich, sondern da unten drunter hockt noch einer, der direkt nur über Sprunggelenk geht. Der ist meistens auch immer so gerne mit beteiligt und macht gerne mit bei der Party vorne am Schienbein. Also das ist tatsächlich mit einer der Punkte, der auch bei den meisten für großes Quietschen und Zähneklappern sorgt, wenn ich da einfach auch mal reinlange zwischen diese Wadenköpfe. Was natürlich auch einfach immer eine Sache ist, wo man sich anschaut, wie ist das Knie an sich? Ja, kann es noch seinen Roll gleiten oder ist es eingeschränkt in irgendeine Richtung? Und manchmal ist es tatsächlich so, dass das Wadenbein auch zu hoch sitzt. Also das Wadenbeinköpfchen einfach nicht da, wo es hin soll. Und dann ist auch wieder die Achse schwierig zu halten. Also da gehe ich erstmal manuell und gucke, ist rechts und links gleich? Hat es vielleicht ein Thema, wenn es einseitig ist? Meist ist ja dann auch eine Seite mehr als die andere. Warum? Ja, also ich frage immer nach dem Warum. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass die Blockade auf der anderen Seite sitzt oder von weiter oben kommt, also sprich ISG oder Rücken, unterer Rücken. Ja, haben wir ja
Wenn der
dann auch die
Läufer, der
Klassiker.
in der Regel noch nicht sofort zum Arzt oder zum Physio möchte, das dauert ja, haben wir ja gerade gesprochen, das dauert immer ein bisschen. Was kann er denn erstmal für sich tun, um die Schienbeinkante ein bisschen zu entlasten? Gibt es da Übungen, wo du sagst, das kann er tun und dann wird es gleich ein bisschen besser?
Also koordinative Übungen, sowieso, was du auch machst in deinem Training, ne? Dass die Leute halt einfach auch von der Koordination her so ein bisschen fixer werden. Weil meistens ist es ja auch so, ist ein bisschen vergleichbar mit denen, die bergab laufen beim Wandern. Ja, die haben ja auch immer irre Muskelkater dann unten an der Schienbeinkante. Das ist dieses exzentrische Thema, was dann auch viele Läufer interessant wird. Die Exzentrik, die nicht so gut funktioniert. Die Konzentrik funktioniert immer gut. Fuß hochziehen, einwandfrei. Fuß dosiert langsam runterlassen. Nicht so, ja. Da geht meistens dann was in der Koordination. Und da gehe ich gerne rein. Oder ich lasse die Leute auch dann so Dehnübungen machen, die keine Dehnübungen sind. Also oder nicht so offensichtlich. Indem, dass ich halt auch den Gegenspieler dann aktiviere und denen dann halt so kleine Hausaufgaben gebe. Also es steht und fällt tatsächlich mit diesen kleinen dosierten Übungen, die den Muskel immer wieder mal zum Langmachen animieren. Und das ist halt was schädlich ist oder was ich halt immer sehe, ist, wenn ein Muskel eh schon total kurz und verkrampft ist, dann noch Bewegung draufsetzen. Das ist dann schwierig. Ja. Also dann zerrt oder zieht dann eher noch was, was nicht so glücklich dann ist oder den Menschen dann eher in die Gegenrichtung triggert als in die Verbesserung.
Genau, also würdest du sagen, grundsätzlich Lockerung der Faszien, dann den Gegenspieler aktivieren, damit sich der Muskel entspannen kann?
Also wie gesagt, auch in einer kleinen Amplitude tatsächlich. Also nicht immer nur ins Endgefühl reingehen, sondern tatsächlich auch diese kleinen feinen Bewegungen. Das kann jetzt zum Beispiel bei der Schienbeinkante-Wadengeschichte, kann das auch sein. Ich stelle einfach den Fuß auf einen Ball und mache einfach nur ein bisschen Druck nach unten in den Ball rein und dann so ein bisschen nach vorne, ein bisschen nach hinten schaukeln. Ja, dass die Muskeln sich einfach auch wieder dran gewöhnen, aufeinander zu hören. Und das ist quasi diese inter- und intramuskuläre Koordination, die ich damit schule. Ja, also das sind so Sachen, die sind gleich gemacht. Das sind kein, ist kein Hexenwerk, nur man muss es halt machen vorher, ne? Nicht erst, wenn es doof ist.
Ja,
Ja.
genau. Anderes Thema, was glaube ich auch ein Riesenthema bei den Läufern ist, ist natürlich die Achillessehne. Gerade die, die nicht nur über die Ferse laufen wollen, sondern die Mittelfuß-Vorfuß laufen, die merken ja relativ schnell, okay, meine Wade tut weh wie die Hölle und als nächstes ist es die Achillessehne, die schmerzt. Achillessehne, wissen wir alle, ist keine Sehne, die super schnell wieder heilt. Dementsprechend wäre es natürlich schön, wenn wir sie vorab ein bisschen trainieren können und auch lockern können. Wie gehst du daran? Klar, kleine Hausaufgaben, weiß ich jetzt schon. Werden Sie sie werden,
Ja, Überraschung.
werden Sie kriegen. Aber was können Sie ganz konkret machen, um die Achillessehne zu entlasten und sie schön gesund zu pflegen?
Also auch wieder steht und fällt auch mit dem guten Schuhwerk, ne? Also dass das wirklich ein perfekt angepasster Schuh ist, weil viele auch nicht ganz, also wir sind alle ein bisschen schief. Ja, also es wäre eine Illusion zu sagen, ich habe auch in meiner ganzen Zeit als Physio hatte ich niemanden mit zwei gleich langen Beinen. Es ist einfach so. Ja, es sind unsere Gewohnheitshaltungen, die das beeinflussen. Und wenn einer halt auf einer Seite mehr rumeiert als auf der anderen, dann ist es halt auch da, man muss immer alle Komponenten angucken. Auch schön elastisch bleiben im unteren Rücken. Das ist total wichtig, gerade für die Achillessehne. Dass da die Länge auch da ist, sprich, dass das ISG vernünftig läuft, also das Iliosakralgelenk, wenn klemmt, dann habe ich da auch schon ein Problem nach unten. Ja? Es ist halt einfach auch die Sache, wie setzt derjenige mit der Ferse als erstes oder einfach auch mit dem Fuß dann, wenn du sagst Mittelfuß, Vorfuß laufen, wie setzt er den Fuß schon durch die Luft? Ja? Und das, da ist es einfach das Spannende. Das ist ja nicht das Abfußen quasi und das Landen, sondern auch das in der Mitte. Ja? So, habe ich überhaupt die Koordination, um in der Mitte genügend Stabilität zu haben? Und da braucht es viel Körper, ja, wie soll ich sagen, Körperwahrnehmung, Körperbewusstsein, sich innen im Körper auch fühlen und nicht nur vom Impuls von außen. Ja, also wenn der Fuß auf dem Boden steht, dann merke ich, okay, da Fuß, ne? Aber wenn er durch die Luft muss, dann ist es auch schon wieder, da muss ich schon wissen, wo mein Fuß ist. Ja? Und entsprechend, wenn ich aufsetze, dann egal, ob das jetzt mit der Ferse ist oder mit dem Mittelvorfuß, also das ist halt der Landepunkt ist halt das Entscheidende. Und wenn, gerade wenn ich länger laufen möchte, dann ist es da total wichtig, dass ich auch so von der Idee her in meinem Körper bin und auch weiß, was mein Körper macht, wenn ich jetzt einen Fuß wegnehme. Also
Ja, bei ganz vielen ist natürlich, wenn man sie sich anschaut beim Laufen, dass die Hüftstabilität eine ganz schwierige ist, dass in der Hüfte abgekippt wird und man eben nicht die Stabilität in der Hüfte hat, um sich sauber abzudrücken. Ganz klar. Natürlich geht vieles von oben ab und man haben unten die Probleme, ganz klar. Das Thema Hüftbeuger haben wir vorhin schon so drüber gesprochen. Hüftbeuger ist, glaube ich, Riesenthema. Sitzen ist das neue Rauchen, gibt es ja auch ein schönes Buch zu. Einfach weil wir sitzen ja viel zu viel in unserem Beruf, im Büro, im Auto, am Küchentisch oder wo auch immer. Wie kriege ich denn, um die Achillessehne vielleicht dann auch zu entlasten, wie kriege ich denn die Hüfte wirklich locker? Also den Hüftbeuger, böses Wort bei Läufern, den wollen wir alle nicht hören, aber wie kriege ich es hin, dass die Hüfte wirklich schön geschmeidig bleibt oder wieder wird?
Also wie gesagt, ich mit dem Dehnen ist es immer so eine Sache. Wenn ich nur in ein Gelenk die Dehnung reingebe, kommt man vielleicht bei dem einen oder anderen Muskel in der Peripherie ganz gut hin. Beim Hüftbeuger ist es ein bisschen anders. Der Hüftbeuger hat seine Ursprünge an der Lendenwirbelsäule und innen am Beckenkamm. Das heißt, was ich machen kann, ist tatsächlich einfach auch mal in die Tiefe gehen. Das klappt ganz gut, wenn man das als Eigenübung eben einfach auch macht, dass man am Beckenkamm quasi verhärtete, verspannte Muskeln über einen Dehnreiz so ein bisschen in die Länge kriegt. Grundsätzlich würde ich aber immer in einer Aktivität dehnen. Also durch einen ansprechenden vom Antagon, also von dem Gegenspieler vom Hüftbeuger, das ist halt der Popo, ne? So. Und der untere Rücken, die Muskeln, wenn ich die arbeiten lasse, dann habe ich reaktiv, also quasi als Ergebnis eine Verlängerung des Muskels in der Tiefe. Ja, und gerade der Muskel, der eben dann, also wie gesagt, Hüftbeuger, das ist immer so eine Sache. Manche denken dann immer diese eine Dehnung mit Fuß hinten hoch zur Ferse und die Ferse an den Po und dann irgendwie in die Dehnung rein. Da hauen die meisten ab über die Lendenwirbelsäule. Ja, es ist ein sehr gutes Programm da, dass man den eben nicht erreicht. Und da würde ich halt einfach auch gucken, die Rückseite aktiv machen, vielleicht einfach auch über Stabilität, Mobilität. Pezziball ist da zum Beispiel auch ein geniales Mittel. Also wenn ich dann jemanden eben auf dem Pezziball dann eben Stabi-Übungen machen lasse, kann ich den auch ganz gut aktivieren, den Muskel auf der Rückseite und danach kriege ich halt dann einfach auch eine Entspannung in der Vorderseite. Wie gesagt, Iliopsoas, also dieser tiefe Hüftbeuger, der ist ein bisschen tricky. Ich empfehle immer, dass man doch auch vorsorglich mal einen Physiotherapeuten aufsucht. So. Und
Nicht
dann
die
vielleicht sich auch
schlechteste Idee, ja.
so ein begleitendes Programm machen lässt. So, genau. Also das sind immer so Sachen, so die Klassiker, was du schon sagst, ne? Die gehen halt erst zum Doktor oder zum Therapeuten, wenn es halt irgendwie blöd ist. Aber da schon mal vorher gucken. Ja? Also wenn jemand laufen möchte, dass der einfach auch mal auf seine Statik im Vorhinein einen Blick werfen lässt, dann kann der vielleicht schon für seine Aktivitäten und für seine Vorhaben schon mal ein kleines Programm kriegen.
Ja,
Das ist mir natürlich auch immer die Liebsten, ne?
wir Läufer wollen
Genau.
ja immer alles erstmal selber hinbekommen und befragen natürlich YouTube, Google und wen wir sonst noch so fragen können nach lustigen Ideen für Läuferprobleme, bevor man dann wirklich zum Arzt bzw. zum Physiotherapeuten geht. Und deswegen ist natürlich immer so ein Thema zu sagen, okay, deswegen ist es gut, dass man sagt, okay, du kannst eine Menge machen. Aber man muss natürlich, sobald man merkt, okay, ich komme da nicht dran, sollte man natürlich zur Physio gehen oder wie gesagt zum Arzt, um da bessere Ergebnisse zu erzielen. Ganz klar.
Und ich finde das aber auch wirklich klasse mit dieser Laufschule, ja. Also, dass du sagst, okay, wir haben ein komplettes Programm und ich gebe den Leuten, auch den Anfängern, die jetzt erstmal wieder loslegen wollen, schon von vornherein gute Ideen mit an die Hand, dass es gar nicht so weit kommt. Also, das finde ich halt einfach total wichtig. Das müsste es einfach noch viel mehr geben, weil es gibt so viele, die halt dann ihre Schuhe anschnallen und los geht's und sich dann wundern, dass es irgendwie klemmt. Ja, also, das ist halt, also wie gesagt, ich habe das aus dem tänzerischen Bereich. Das sind ja auch Leistungsschnuffis, sage ich jetzt mal, die mit dem Kopf unterm Arm noch auf der Fläche rumhüpfen. Und erst was sagen, wenn es gar nicht geht, ja, auch eine gewisse Leidensfähigkeit da haben, ne? Dass sie dann auch erst sagen so, oh, jetzt ist vielleicht blöd. Und wo man dann sagt, na ja, also hättest du mal vor einer Woche auch sagen können, ne? Also da wäre man dann vielleicht schon ein bisschen schneller abgebogen dann. Also das ist halt einfach auch noch mal sehr, sehr wichtig, dass man halt, wenn man neu anfangen möchte, dass man auch erstmal vielleicht seine eigene Statik checkt, gerade wenn man längere Zeit eben weniger gemacht hat oder so diese Kaltstart-Kandidaten, ja, so, dass man dann sagt, du, also vielleicht einfach auch mal gucken, ne, gerade wenn vorher schon mal so hier und da doch mal irgendwo was schon gezwackt hat, bevor man dann tatsächlich dann alleine loslegt und sich dann was kaputt macht, ne?
Ja, in der Regel kommen natürlich die zu mir, die 10, 15 Mal versucht haben, alleine zu starten, wo es nicht funktioniert. Ganz klar. Und die haben meistens eine Vorgeschichte. Es sind nicht die ganz jungen, gesunden, die gehen entweder in Verein mit Leistungsvergleiche direkt mit anderen oder halt laufen alleine. Aber ich glaube auch, das Thema Lauftrainer ist viel wichtiger, als das die meisten glauben, weil man einfach die Fehler auch sieht, wo Probleme heraus entstehen können.
Unbedingt. Also ich bin da auch ein großer Fan von, hol dir einen Experten gerade am Anfang. Also nicht erst, wenn man sich was Dummes angewöhnt hat. Also ich habe auch einen Golfer gehabt, der hat dann komplett seinen ganzen Schwung umstellen müssen, weil er halt ganz am Anfang hatte er einen Golfpro, der ihm einen nicht so gesunden Bewegungsablauf eingetrichtert hat, ja. So, und das dann, also ein gewohntes Muster, ein etabliertes Muster wieder abzutrainieren und auszutrainieren, ist dann deutlich schwieriger und dauert deutlich länger, als wenn man es gleich neu und frisch lernt, ne?
Ganz genau. Also bevor wir jetzt alle einzelnen typischen Laufverletzungen durchgehen, glaube ich, können wir zusammenfassen, dass egal was ist, es sind oft die kleinen Übungen, die helfen. Wir brauchen mehr Stabi, wir brauchen mehr Faszientraining und vor allen Dingen brauchen wir mehr Zusammenarbeit mit den Physiotherapeuten in dem Moment, wo wir ambitionierter an das Ganze rangehen. Würdest du das so unterschreiben oder sagst du, da
Zu
fehlt noch?
100%
Ja,
unterschreibe ich das.
natürlich.
Ja, weil wir schneller weiter und mehr erreichen können, in dem Sinne, dass wir halt einfach schon vorher die Vorarbeit leisten. Ja. So, und gerade auch mit allen Laufverletzungen oder mit allen Sportverletzungen, es sind immer die Komponenten stabilisieren, die Koordination schulen, ja, und dann halt einfach auch rechtzeitig Ruhe geben und für Ausgleich sorgen. Ja. Alles, was nur monoton runtergeschrubbt wird, ja, ob das jetzt Kilometer sind oder nicht. Also es braucht einfach auch die Koordination dazu. Auch bei Ermüdung trotzdem noch das Ganze im Griff zu haben und den Körper einfach auch unter Kontrolle zu haben. Weil sonst wird es einfach schwierig. Und da gehört einfach Körperwahrnehmung für mich auch unbedingt dazu. Ja.
Ja, jetzt habe ich mit dir die ganze Zeit als Physiotherapeutin gesprochen, aber du machst ja noch viel mehr. Du machst ja auf der mentalen Ebene noch viel mehr, auf der Ernährungsebene. Im Resilienzbereich bist du sehr, sehr, sehr aktiv unterwegs. Und Laufverletzungen oder generell Verletzungen sind ja oft nicht nur über den Körper bedingt, sondern auch über Ernährung, Geist, wie auch immer. Wo würdest du sonst noch ansetzen, wenn jemand kommt und vielleicht auch schon erzählt, ich habe dieses, ich habe jenes, ich renne von der einen Verletzung in die nächste und ich komme einfach nicht dahin, wo ich will. Was würdest du da noch, in welche Richtung würdest du da noch gucken?
Also ich schaue mir grundsätzlich auch immer das ganze Umfeld an. Wo sind die Auerpunkte, sage ich jetzt mal. Also wo sind die Punkte, die sowieso schon immer schwierig sind? Wo ist vielleicht der Sport dann auch als Kompensation oder auch wo ist es, ja, wo ist es, dass derjenige sagt, es ist halt schon immer schwierig gewesen und ich gehe jetzt da rein. Also manchmal ist es ja auch so, die Verletzung ist eine Flucht. Ja, so. Und dann passiert auch was. Also meistens ist es so, der Klassiker ja auch bei den, wenn ich jetzt schaue, beim Skifahren, alles ist gut, ein toller Tag und die letzte Abfahrt und genau da passiert was. Ja, wenn einfach auch der Kopf müde ist, wenn der Körper müde ist, wenn ich über meine Grenzen drüber gehe und da ist es einfach auch, geht derjenige immer über seine Grenzen drüber oder wo sind da Parallelen zum Sport? Ja. Das ist halt auch eine spannende Sache. Also, wie gesagt, bei meinen Tänzern habe ich das immer wieder auch gemacht, dass wir uns zusammengesetzt haben und dann geschaut haben, okay, was ist es denn jetzt eigentlich, was dich so nervt? Ja? Warum zeigt sich das in deinem Körper auf die und die Art und Weise? Also, natürlich, wenn man jetzt die Treppe runterfällt, ist es was anderes, als wenn ich quasi sehenden Auges in was reinrenne, was nicht gut ist. So, ja, und da schaue ich schon nochmal auch das Ganzheitliche an. Wie ernährt sich derjenige und das ganze Mindset, ja. Also es ist immer ein ganzes Konzept.
Genau, es ist auch super wichtig, glaube ich, einfach, wenn man kann nicht immer erwarten, dass der Körper gut funktioniert, wenn ich auf mentaler Ebene vielleicht belastet bin oder ich
Genau.
mich null um Ernährung kümmere und regelmäßig zu den großen Fastfood-Ketten fahre oder sonst irgendwas tue. Und dann stellt man fest, das Leben als Sportler kann ganz schön anstrengend sein. Wenn man sagt, ich gehe nicht zur nächsten Party, ich trinke keinen Alkohol, muss mich gesund ernähren, ich koche selber. Und jetzt muss ich mich auch noch auf mentaler Ebene die Beziehungen gerade rücken. Da stoßen natürlich viele Hobbysportler an ihre Grenzen. Um zu sagen, so wichtig ist es mir nicht. Aber für die, die das wollen, ist es vielleicht nochmal ein Impuls zu sagen, okay, ich gucke auch nochmal rechts und links daneben.
Finde ich ganz wichtig, ja. Und gerade auch, wenn du sagst Ernährung, ja, und es gibt halt so viele Ansätze, da muss man auch gucken, was passt zu mir, ja. Es passt ja nicht immer alles zu allem. Und da ist es auch wichtig, okay, was ist es jetzt? Ich muss ja nicht immer mir alles verbieten, ja. Ganz im Gegenteil, es darf auch mal was sein. Nur, wie gesagt, ich muss halt wissen, das tut mir gut und das tut mir nicht gut. Und also in meinem Modell von Welt ist da auch nicht verboten, dann mal ein Glas Wein zu trinken.
Ja, in meiner Welt, also ich trinke keinen Alkohol, aber grundsätzlich ist es einfach so, das liegt daran, es schmeckt mir nicht und irgendwann als Sportler passt es halt auch für mich nicht. Aber natürlich ist es völlig okay. Ich glaube immer, es macht die Dosis, macht das Gift. Und
Exakt. Und
wenn
genau.
es einem in
Und
dem
das ist
Moment
es halt
gut
auch.
tut, dann ist es völlig in Ordnung.
Ja, und ich finde es einfach auch, weißt du, alles, was verboten ist, hat natürlich einen sehr, sehr viel höheren Aufforderungscharakter, als wenn ich sage, ich mag es einfach nicht. Ja,
Genau.
und das ist ja bei vielen dann auch, die merken, okay, ich vermisse eigentlich gar nichts mehr. Und
Ja,
das ist das Beste, ne?
ganz genau. Du, Barbara, wir sind schon fast wieder am Ende von unserem Podcast. Und jeder, der bei mir ist, darf zum Schluss einen Tipp an die Zuhörer geben. Jetzt gerade aus deiner Sicht als Physiotherapeut. Welchen Tipp würdest du den Läufern mitgeben, damit sie wirklich verletzungsfrei durchs Jahr kommen?
Also mein großer Tipp ist einfach präventiv statt kurativ. Also immer vorher ist besser, mal nachschauen zu lassen, als wenn man es dann heilen muss. Also das ist die deutlich entspanntere Variante für alle.
Du sprichst
Und
mir aus
ich,
der
wie
Seele,
gesagt,
definitiv.
ja, so genau. Und einfach auch gutes Schuhwerk, gute Betreuung und einfach sich den Rat holen, ja. Und nicht Google und Co. Also da schon schauen, dass man Experten erwischt.
Genau,
Genau.
deswegen danke ich dir, dass du als Expertin heute bei uns warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe euch auch und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal.
Vielen herzlichen Dank.